Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen als Predigttext hören auf Hiob 19, die Verse 25 bis 27. Dort heißt es: Ich aber weiß, dass mein Löser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir danken für diese drei Verse aus dem Hiob-Buch, die du uns heute Morgen schenkst als Predigttext. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns die Bedeutung dieser Verse, die Hiob gesprochen hat, in seinem Elend, seinem Leid erschließt für unseren Glauben. Dass das gelingt und geschieht, dass wir in dieser Predigt deine Stimme vernehmen, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen durch deinen guten Geist, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, bei manchen Theologen gibt es eine schlechte Angewohnheit. Die müssen so in jeder zweiten Predigt dokumentieren und der Gemeinde zeigen, welch humanistische Bildung sie genossen haben, dass sie des Griechischen, Lateinischen und Hebräischen mächtig sind. Und dann wird immer und immer wieder dann eingeflochten, ja, und im Urtext steht, und dann werden dann die Verben, die Substantive ausgelegt. Das hat manches Mal seine gute Bedeutung, aber manches Mal ist es auch des Guten zu viel. Manche Theologen, das hat mir mal ein alter Pfarrer gesagt, die machen das mit ihrer humanistischen Bildung wie ein Meister mit seinem Meisterbrief in der Kfz-Werkstatt halt nicht. Die müssen das immer irgendwo hinhängen und allen zeigen, was sie denn könnten und sollten. Ich versuche mich, seitdem dieser alte Pfarrer davon gesprochen hat, davon so ein bisschen zurückzuhalten, muss aber heute tatsächlich einmal das auch machen. Ich muss heute auf ein hebräisches Wort eingehen und uns das ein bisschen näher erläutern, weil von diesem Wort her möchte ich uns diese drei Predigtverse erschließen. Es ist das Wort Goel. Und dieses hebräische Wort Goel heißt Löser. Der ein oder andere, der in der Lutherbibel zu Hause ist, der wird sich schon ein bisschen gewundert haben, dass ich hier da reingeschrieben habe, nicht Löser und nicht, dass mein Erlöser lebt. Aber so steht es im Urtext tatsächlich drin. Hier ist von dem Löser die Rede. Und dieser Löser ist ein Rechtsinstitut gewesen im alten Israel. Wenn Luther da schreibt, Erlöser, ist das nicht ganz falsch, aber es ist schon eine Interpretation. Der Löser war im alten Israel der nächste männliche Verwandte. Und als nächster männlicher Verwandter hatte er, wenn sein Verwandter in eine wirtschaftliche oder in eine persönliche Not geraten war, die Aufgabe, diesem beizustehen, ihm zu helfen und ihn herauszuholen. Also wenn beispielsweise jemand in Schuldsklaverei gefallen war, hatte der Löser die Aufgabe, ihn frei zu kaufen. Das war seine Pflicht, das musste er tun. Wir kennen das beispielsweise aus der Geschichte, wenn Sie in der Bibel zu Hause sind, eben aus dem Buch Ruth, die da ihren Mann verloren hat, auch den Schwiegervater, dann in die fremde Heimat zurückkommt nach Israel, wo sie nie gewesen ist halt, und dann dem Boas begegnet, der der Löser ihrer Schwiegermutter ist halt, und dann wird noch verhandelt, weil er nicht der nächste Löser ist halt, und er hilft dann dieser Ruth und auch der Schwiegermutter aus dieser Not heraus. Das ist dieses Institut des Lösers, der auch, wenn Gerichtsverhandlungen waren, im Tor entsprechend für denjenigen aus seiner Familie, für den er Löser war, dann Partei ergriffen hat. Und davon spricht Hiob hier. Hiob, der ja so viel Elend erlitten hat. Zu dem Zeitpunkt, als er hier spricht, sind seine Kinder zum größten Teil gestorben. Hat er seinen materiellen Reichtum, den er besessen hat, fast gänzlich verloren. Und er ist todkrank, schlimme Schmerzen. Die Seinen haben sich von ihm abgewandt. Und dann sagt er aber, ich weiß, dass mein Löser lebt. Mein Löser. Und über diesen Löser, da wollen wir uns jetzt in der Predigt Gedanken machen. Ich habe sie überschrieben, über meinen Goel, meinen Löser. 5 Punkte, die ich mitgebracht habe. Erstens über die Notwendigkeit eines Lösers. Zweitens über die Existenz des Lösers. Drittens über das Handeln des Lösers. Viertens über die Herrlichkeit des Lösers. Und fünftens über die Sehnsucht nach dem Löser. Das Erste, die Notwendigkeit eines Lösers. Ich habe eben gesagt, dieser Löser trat auf im Rechtsverkehr im alten Israel, wenn einer in wirtschaftliche oder persönliche Not, wenn er ins Elend gekommen war. Und zwar, wenn es richtig schlimm war. Nicht, wenn einer eine Grippe gehabt hat oder wenn er da mal, was weiß ich, 2 Schekel Schulden hatte, sondern wenn es wirklich um alles ging. Wenn er im tiefen Elend drin war. Und Hiob ist hier in dieser Situation in tiefstem Elend drin. Ich habe es gerade schon so ein bisschen skizziert, möchte aber nochmal einige Verse lesen aus diesem Kapitel 19, die das nochmal deutlich machen, wie tief er drin ist, der, wie gesagt, fast alles verloren hat und das dann so beschreibt, die Verse 13 bis 20, eben in diesem 19. Kapitel, da heißt es, meine Brüder sind von mir entfernt und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Meine Nächsten haben sich zurückgezogen und meine Freunde haben mich vergessen. Meine Hausgenossen und meine Mägde, denen gelte ich als Fremder. Ich bin ein Unbekannter in ihren Augen. Ich rief meinen Knecht und er antwortete mir nicht. Ich musste ihn anflehen mit meinem eigenen Mund. Mein Odem ist meiner Frau zuwider und den Söhnen meiner Mutter ekelt es vor mir. Selbst die Kinder geben nichts auf mich. All meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Das ist ein Elend. Viel schlimmer geht es gar nicht mehr als das, was Hiob hier umreißt. Er ist tief im Elend drin. Da braucht es einen Löser, der ihm hilft, der ihn erlöst aus seinem Elend. Und obwohl alle seine Verwandten, die als Löser in Frage kämen, sich von ihm abgewandt haben, sie haben sich zurückgezogen, weiß er, dass sein Erlöser lebt. Aber den braucht er eben auch in seinem Elend, allzumal, da er auf den Tod hinzugeht. Das ist ihm vor Augen und wenn man das Hiob-Buch kennt, dann weiß man, dass Hiob selber das immer wieder thematisiert, dass er weiß, dass das das Finale ist, dass nichts mehr kommen wird, dass jetzt nur irgendwann der Tod ist. Und selbst da im Tod hat er immer wieder die Zuversicht, können Sie nachlesen, Hiob 5 oder Hiob 33, die Zuversicht darin, dass er eben von dem Löser befreit wird. Dass es dann sogar im Leben noch so wird, dass er wieder in volles Glück und in volle Gesundheit und volles familiäres Wohlergehen gesetzt hat, das kann er nicht wissen. Er erwartet den Tod und das ist das Elend seines Lebens. Aber nicht nur Hiob ist eben in diesem Elend, wir alle sind in diesem Elend. Wir stellen uns manchmal so vor, alles wäre so wunderbar und wenn das Leben gut läuft, die nächste Beförderung gekommen ist, keiner in der Familie krank ist, alles warm und kuschelig ist, dann kann man auch so den Eindruck bekommen, alles sei in Ordnung und die Welt sei so wunderschön. Aber das ist sie nicht. Die Welt ist ein Elendsort. Nach der Vertreibung aus dem Paradies sind wir dahin gegeben, in allen Schmutz, in alles Morden, in alles Gegeneinanderstellen und eben auch in das Elend des Todes. Wir sind momentan in einer Zeit, wo uns das noch einmal bewusst wird. Als vor 4 Wochen in der Ukraine der Krieg ausgebrochen ist, haben wir festgestellt, oh, wie wackelig alles ist. Und dass doch nicht alles so schön ist. Und dass alles ganz schnell auch ganz nah an uns herankommen kann. Und all unsere Illusionen, die wir hatten, die sind auf einmal dahin. Das ist nur eine Täuschung. Alle Herrlichkeit dieser Welt, alles Glück dieser Welt
liebe Brüder und Schwestern, ist letztlich nur eine Täuschung. Das ist wie eine Blume auf dem Feld. Ganz kurze Zeit geht's auf. Ganz kurze Zeit. Und dann bricht das Elend rein. Das ist das Nüchterne und Harte, was uns die Bibel lehrt. Die Bibel spricht davon, dass die, lesen Sie es nach in Römer 8, die ganze Schöpfung seufzt und harrt der Neugeburt dessen, was kommt. Gut war es im Paradies. In dieser Welt ist nichts gut, weil sie dahingegeben ist in Sünde und Schuld. Diese Welt lebt im Elend. Und auch wenn du jetzt hier in der Kirche sitzt vor deinem Gerät und sagst, aber ich habe gar kein Elend. Bei mir ist alles in Ordnung. Und danke Gott für die Situation, die du jetzt hast. Aber sei dir versichert, das Elend kommt ganz, ganz schnell. Allerspätestens an dem Tag, wenn du weißt, wie Hermann das weiß, dass du auf den Tod zugehst. Bei allem Schönen, bei allem Wunderbaren, was wir hier erleben werden. Es ist nur für Zeit und Stunde. Und diese Welt ist dem Elend dahingegeben. Deshalb braucht es einen Löser. Das ist übrigens nicht nur meine eigene Auslegung. Das ist das reformierte Erbe, das wir haben. Wenn ihr den Heidelberger Katechismus kennt, und ich hoffe, dass ihr ihn kennt, dann wisst ihr, dass er drei Teile hat. Der erste Teil lautet im Heidelberger Katechismus von des Menschen Elend. Der zweite Teil von des Menschen Erlösung. Und der dritte dann von des Menschen Dankbarkeit. Aber das skizziert genau unsere Welt. Elend, Erlösung, Dankbarkeit. Wir leben im Elend, wir werden erlöst durch Jesus Christus und können ihm allein nur dankbar sein. Aber es ist eben notwendig, dass wir einen Erlöser haben, weil wir im Elend sind. Wie Hiob, der darum weiß, dass er einen Erlöser hat. Ein zweites, eben über die Existenz des Lösers. Davon spricht er hier in seinem Elend. Ich weiß, dass mein Löser lebt. Gerade im ersten Punkt gesagt, es braucht einen Löser, einen Erlöser, einen Retter. Und das ist die gute Botschaft. Es gibt einen Löser, einen Erlöser, einen Retter, Jesus Christus. Wird der eine oder andere vielleicht einwenden, ja, Herr Latzfeld, Sie haben doch eben ausgeführt, eben, dass dieses Goel, dass das so ein Rechtsbegriff des alten Israels gewesen ist und dass es der nächste Verwandte gewesen ist. Aber der nächste Verwandte, ist das denn Jesus? Ja, das ist Jesus, wenn du gläubig bist. Jesus selber sagt das in Lukas 8, als Maria und seine Brüder ihn besuchen wollen und darum bitten, dass er nach draußen kommt, weil sie nicht zu ihm reinkommen. Da heißt es, die Jünger kommen und sagen, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die das Wort Gottes hören und es tun. Wenn wir also Gottes Wort hören, dem Wort Gottes Jesus selber vertrauen und das tun, was er uns sagt, dann sind wir seine Brüder, dann sind wir seine Schwestern, dann gehören wir zu ihm und dann ist er unser Löser. Dann ist er unser Erlöser. Das ist der tiefe Sinn, wenn man da eben nicht nur das Hiob-Wort sieht, sondern die Bibel als Ganzes liest. Es gibt einen Löser, Jesus Christus. Hiob hat ihn noch nicht ganz sehen können. Der Heilige Geist hat ihm vieles offenbart, aber er hat nicht die Klarheit, die wir haben seit Kreuz und Auferstehung, dass da der Löser ist in Christus Jesus. Es gibt einen Löser für dich. Nicht deine Ehefrau, nicht dein Ehemann, nicht dein Sohn, nicht dein Vater, deine Mutter sind dir die Nächsten. Jesus, wenn du an ihn glaubst. Und dann hast du einen, der dir hilft in all deinen Problemen. Denn das ist ja die Aufgabe des Lösers. Da kommen wir gleich im dritten zu. Der uns beisteht und hilft. Und diesen Löser gibt es. Dessen darfst du sicher sein. Das ist ja das, was Hiob hier zum Ausdruck bringt. Der sagt nicht, hoffentlich gibt es diesen Löser noch für meine Probleme, für meine Schwierigkeiten, für meinen Tod. Es könnte ja sein, dass da noch etwas ist. Nein, er sagt, ich aber weiß, dass mein Löser lebt. Hiob weiß von der Existenz seines Lösers und Erlösers. Und das macht wahren Glauben aus, dass man das weiß, dass Jesus Christus da ist. Und das möchte ich euch fragen, die ihr hier seid, alle miteinander. Wisst ihr, dass Jesus Christus da ist? Dass er lebt und auferstanden ist? Ja oder nein? Und da gibt es nur eine Antwort drauf. Das ist genauso, wenn ich dich frage, bist du verheiratet? Ja oder nein? Und wenn du erst morgen einen Trauungstermin hast, dann musst du Nein sagen. Und wenn du schon 25 Jahre verheiratet bist, dann kannst du fröhlich Ja sagen. Aber da gibt es kein Vielleicht. Weißt du, dass dein Löser, dein Erlöser lebt, ja oder nein? Wenn ja, hast du alle Hilfe, dann darfst du wissen, ist alles in Ordnung. Bei all dem Schwierigen, bei all dem Elend, was vielleicht noch kommen wird und in dem du vielleicht drin bist, ist es alles in Ordnung. Wenn nein, dann möchte ich dir das noch einmal sagen. Es gibt Gewissheit des Lebens, davon kündet die Bibel. Nicht nur hier an dieser Stelle, Römer 8, eben dieses Kapitel schon einmal zitiert, da sagt der Apostel Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Es gibt Gewissheit des Glaubens. Wir machen ja gerade in Hebräer 11 die großen Glaubenshelden, eben, die uns da vor Augen gestellt werden. Und dieses 11. Kapitel beginnt mit dem Satz, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es geht um felsenfeste Heilsgewissheit. Die hat Hiob hier. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt in all meinem Elend. Und die darfst du auch haben, der du Jesus nachfolgst. Es ist alles in Ordnung. Es mag vieles objektiv momentan schwierig sein in deinem Leben. Aber du darfst wissen, es wird alles gut durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Er ist dein Erlöser. Und noch einmal, weißt du das, dass es einen Löser und Erlöser für dich gibt? Oder ist es so ein bisschen spekulativ, wenn es ein bisschen schwierig wird? Lieber Gott, wenn es dich gibt. Nein, das muss ganz klar sein. Auch wieder nicht meine eigene Idee, das ist das, was uns die reformierten Väter ins Stammbuch geschrieben haben. Frage 1 des eben schon zitierten Heidelberger Katechismus. Was ist dein einzigster Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben beides nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesus Christus eigen bin. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne des Willen meines Vaters kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und bereit, ihm fortan von Herzen willig zu leben. Das, was in der ersten Frage und wichtigsten Frage des Heidelberger Katechismus in der Antwort ausgedrückt ist, ist genau das, was Hiob hier sagt. Wissen um den Erlöser, ganz persönliches Wissen. Und ich wünsche es jedem Einzelnen, der heute Morgen hier in der Kirche ist, wer zugeschaltet ist, dass niemand die Kirche verlässt oder das Gerät nachher ausschaltet, dass er das nicht wirklich weiß und angenommen hat. Jawohl, ich kann getrost sein im Leben und im Sterben, weil er, mein Löser, da ist. Das möchte ich dir noch einmal zusprechen für deine Situation, die jetzt schwer ist vielleicht, die schwer werden wird und die spätestens dann eine Katastrophe ist, wenn du irdisch abberufen wirst. Er, Jesus, ist da. Er ist dein Löser und Erlöser. Ein drittes, über das Handeln des Lösers. Ich habe es eben kurz schon angerissen, als ich das hinführend so ein bisschen erklärt habe. Was ist ein Löser? Nun, ein Löser tut drei Dinge. So viel wissen wir aus eben dem, was wir aus dem Altertum, aus der Bibel wissen, was ein Löser gemacht hat im alten Israel, dass er drei Dinge getan hat. Dass er im Rechtsstreit geholfen hat, dass er aus der Knechtschaft befreit hat und dass er der Bluträcher war. Das sind die drei Dinge, die der Löser getan hat. Davon spricht die Bibel. Das Erste, er hilft im Rechtsstreit. Hiob ist hier mit seinen Freunden in einem theologischen Rechtsstreit. Und die erklären ihm so viele vermeintliche theologische Richtigkeiten. Und er kann immer nur entgegen sagen, so ist es nicht. Aber sie kommen so mit aller geballten theologischen Intention und es ist auch vieles richtig, was sie sagen halt. Und doch, das wird am Ende klar, werden sie verworfen und Hiob wird gerecht gesprochen. Diese Stelle Hiob 19,25 übersetzt die Züricher Bibel mit nicht, ich weiß, dass mein Löser oder Erlöser lebt. Sie überschreibt es mit, ich aber weiß, mein Anwalt lebt. Das ist schon sehr weit interpretiert, dieses Wort Löser, aber es ist darum genau, was er macht. Er ist der Anwalt und das tut am Ende des Hiob-Buches Gott auch. Er setzt ihn ins Recht gegenüber seinen Freunden. Menge, der große Philologe, übersetzt diesen Satz: Ich aber weiß, mein Rechtsbeistand lebt. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, das mag für den Hiob wichtig gewesen sein in seiner theologischen Auseinandersetzung mit den Freunden, aber ich bin ehrbarer Bürger, ich muss nicht vor Gericht in der nächsten Zeit, ich brauche keinen Rechtsbeistand. Das mag irdisch für dich so sein und dann ist es auch gut für dich, aber ich möchte dir noch einmal sagen, du stehst in einem geistlichen Gerichtsverfahren. Es gibt ihn, den Satan, übrigens ein hebräisches Wort, Satan, Satanas heißt Ankläger, Staatsanwalt. Es gibt einen, der dich anklagt, ob deiner Sünde und Schuld. Und wenn nicht Jesus, dein Löser, dein Rechtsanwalt, dein Rechtsbeistand ist, dann hast du verloren. Der Löser hilft im Rechtsstreit und wir alle, die wir hier sind, haben das nötig. Aber der hilft nur dem, der ihn auch angenommen hat. Diejenigen, die ihn abgelehnt haben, die müssen ohne Jesus Christus vor den Satanas und dann vor den lebendigen Gott treten. Ich wiederhole dieses Corrie ten Boom, waren ja sehr häufig, aber ich möchte es heute Morgen auch nochmal tun. Du begegnest Jesus immer zweimal, entweder als Anwalt, als dein Löser oder als Richter. Entweder für dich gilt Golgatha oder du musst ins Weltgericht am Ende aller Zeiten. Und wehe dem, der ins Weltgericht muss. Gott sei Dank haben wir einen Erlöser. Gott sei Dank können wir, wenn wir im Glauben stehen, sagen wie Hiob: mein Erlöser lebt, jawohl. Sein Blut auf Golgatha hat auch für meine Schuld bezahlt. Und wenn ich treten muss oder müsste, ich hätte nichts zu fürchten vor dem Satan, das nicht, weil ich gut gelebt hätte, sondern weil er sein Blut für mich vergossen hat. Der Löser hilft im Rechtsstreit, nicht nur dem Hiob, sondern auch uns. Der Löser, das ist das Zweite, was er tut, er befreit aus der Knechtschaft. Hiob ist unter einer Knechtschaft, er ist geknechtet von all dem, was ihn runterzieht, dass er sein Geld verloren hat, dass die Gesundheit so dahin ist, dass sein Glück zerborsten ist und dass er sterben muss. Aber in dieser Knechtschaft des Elendes halt, da hat er eine Hilfe in seinem Löser, der für ihn bezahlt hat. Ich habe das eben schon gesagt, wenn im alten Israel jemand verschuldet war, nicht mehr bezahlen konnte, da gab es kein Insolvenzverfahren, dann ging man in die Schuldsklaverei. Da musste man sich selber demjenigen, der einem Geld geliehen hatte, als Sklave verdingen. Und dann war es eben die Aufgabe des Lösers, einen da rauszuholen. Wenn der das nicht tat, dann musste man eine Existenz als Sklave, als Knecht, sein ganzes Leben lang führen. Aber der Löser, der befreit aus der Knechtschaft. Und das ist das, was Jesus tut. Er befreit uns aus der Knechtschaft. Aus all den Knechtschaften dieser Welt, in denen wir drin sind. Geld. Hiob hat sein Geld verloren. Wir alle sind Knechte des Geldes. Aber viel oder wenig haben. Aber wenn du Jesus hast, dann wirst du befreit aus diesen Knechtschaften. Aus der Knechtschaft der Gesundheit, die wir haben müssen. Nichts zu sagen gegen Geld, auch nicht gegen Gesundheit. Wer bin ich denn auch? Ich wünsche mir auch Geld, wünsche mir auch Gesundheit für mich. Aber wir wissen, dass diese Dinge zur absoluten Knechtschaft werden können. Und daraus befreit einen der lebendige Gott. Und er befreit einen vor allen Dingen aus der Knechtschaft des Todes. Nicht nur der Hermann, nicht nur Hiob standen und stehen kurz vorm Tod. Wir alle stehen davor. In 100 Jahren gibt es niemanden mehr von uns. Aber es wird dann nicht das Letzte bleiben, wenn Jesus unser Löser ist, sondern er wird sich erheben über dem Staub und wir mit ihm. Und er wird uns befreien aus dieser Knechtschaft. Und der Löser, das ist das Dritte, ist der Bluträcher. Lesen Sie es nach, 4. Mose 35 wird ausdrücklich gesagt, dass eben der Löser auch dafür verantwortlich ist, wenn seinem engsten Angehörigen etwas passiert. Da musste er Blutrache üben. Wenn er beispielsweise ermordet wurde, so musste dann der Löser hingehen und denjenigen, der ihn ermordet hatte, ebenfalls umbringen. Das ist das, was der Löser tut. Er übt Rache. Wir haben letzten Sonntag gesprochen über die Tränen. Da habe ich was Ähnliches gesagt. Ich habe gesagt, es werden alle Tränen abgerechnet werden. Alle Tränen, die du geweint hast, was dir andere Menschen angetan hast. Wenn Jesus dein Gott ist, dann darfst du wissen, er wird alles wieder gut machen. Und er wird die Tränen abrechnen. Aber Jesus ist eben auch dein Löser. Und genau so, was der Löser tut, darfst du wissen, wird Jesus auch für dich und an dir handeln. Bei allem Unrecht, was dir geschieht und bei allem Unrecht dieser Welt. Es gibt einen Richter, so wie wir es eben auch im Glaubensbekenntnis bezeugt haben, vor dem alles hin muss. Und nochmal, entweder kannst das unter das Kreuz bringen oder es wird abgerechnet und es wird Rache geübt für all das, was falsch gewesen ist. Und auch das ist uns ein Trost. Man mag darüber staunen, dass Gott eben auch solch ein Gott ist, dass er eben das auch tut, dass er nicht nur der liebe Gott ist, der vergibt und Barmherzigkeit übt, sondern eben auch, dass er abrechnet und Rache übt. Aber das ist ein Trost für uns bei all dem Elend, das uns andere Menschen antun und bei all dem Elend, was Menschen sich in dieser Welt antun. Wenn ich diese Welt betrachte und wüsste nicht, dass es einen Gott gibt, der am Ende aller Zeiten alles zurechtbringt, entweder weil er es vergibt durch sein Blut und selber die Schuld getragen hat, oder dass er es tatsächlich wirklich vergilt, ich könnte nicht zurechtkommen. Ich weiß, dass es einen Herrn und Heiland gibt und ich bin dankbar dafür, dass er mein Löser ist und dass er auch mein Bluträcher ist für all das, was mir an Schuld angetan ist, denn dann brauche ich mich selber für meine Schuld nicht zu rächen, noch muss ich dann endlos unter ihr leiden. Ein viertes. Von der Herrlichkeit über die Herrlichkeit des Lösers. Hier heißt es, als letztes wird sich der Löser über dem Staub erheben. Wir wollen uns noch einmal in diese Situation hineindenken im alten Israel. Du bist in Schuldsklaverei. Du hast so viel Schulden gemacht, du kannst sie nicht bezahlen. Jetzt wirst du geknechtet, musst als Sklave leben. Bist ausgebeutet, kriegst kein Geld mehr, wirst sexuell missbraucht. Und dann kommt der Löser. Und er befreit dich aus diesem Elend. Was ist das wohl für ein Moment, wo du befreit wirst vom Sklavensein wieder zum freien Mann? Was ist das für ein Moment? Das ist ein herrlicher Moment, wenn auf einmal alle Schuld weg ist und du Freiheit hast. Das ist Herrlichkeit. Und das ist Herrlichkeit auch, wenn wir befreit werden von der Knechtschaft des Todes. Wenn wir hinein müssen in den Tod, und nochmal, wenn Jesus Christus nicht vorher wiederkommt, müssen wir alle früher oder später sterben. Aber das wird für die Jesus Christus der Löser ist, Herrlichkeit werden. Wenn dann der Moment ist, wenn der Körper immer schwächer wird und dann das Herz aufhört zu schlagen, aber es dann weitergeht in der Ewigkeit. Die Bibel spricht davon, wie das dann sein wird. 1. Korinther 15 heißt es, ne, wie es sein wird bei der Auferstehung der Toten. Das heißt, es wird gesät verweslich. Das in dieser Welt ist nur verweslich, aber es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, aber es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferstehen in Kraft. Herrlichkeit, Herrlichkeit ist das, was auf uns wartet bei Jesus Christus im himmlischen Jerusalem. Nicht die Verweslichkeit und Endlichkeit dieser Welt. Nochmal, in dieser Welt gibt es schöne Momente, aber die sind nur flüchtig. Am Ende bleibt nur eins, der Staub. Alles vergeht. Es wird alles zu Asche, alles zu Erde, alles zu Staub. Aber er, der Herr, wird sich erheben über dem Staube. Davon ist hier die Rede. Alles, was in dieser Welt Herrlichkeit ist, woran du Spaß und Freudigkeit hast, das ist nur kurze Zeit und es vergeht. Nicht nur die Bibel lehrt das. Das war immer wieder Menschen der Antike auch vor Augen. Wenn früher die römischen Imperatoren, wenn die Feldherren eine große Schlacht gewonnen hatten und dann kriegten sie vom Senat einen Triumphzug genehmigt. Das war was ganz, ganz Besonderes. Das war die höchste Ehre, die einem Mensch damals zuteil werden konnte. Halt. Wenn er die Schlacht gewonnen hatte und dann durfte er in Rom einziehen mit seinen Soldaten, mit seinen Legionen halt. Und dann jubelte ihm das Volk zu. Das war genehmigt. Aber eine Sache war bei diesem Triumphzug vorgeschrieben. Dass bei diesem Triumphzug ein Sklave auf dem Wagen stand, wo eben der Feldherr einzog. Und der brannte Wolle auf einem Stab ab. Diese Wolle verbrannte natürlich, wie das bei Wolle ist. Und er hauchte sie immer wieder während des Triumphzuges dem Feldherrn zu. Und er sagte immer wieder, sic transit gloria mundi. Sic transit gloria mundi. So ganz leise. Während alle anderen nur schrien, oh, groß, groß, der Feldherr. Immer wieder dieses leise, sic transit gloria mundi. So vergeht der Ruhm der Welt, heißt das. So vergeht der Ruhm der Welt. Wieso Wolle, die verbrennt? Eben noch ganz gut und ganz stark. Und dann ist es alles weg. Das geht ganz schnell. Und das ist nicht nur mit dem Ruhm, das ist auch mit unserem Geld und unserer Schönheit. Nicht erleben wir gerade bei den Inflationszahlen, die wir bekommen. Da sagt der Staat 5%, jeder, der irgendwo tankt, das sagt nicht 5%, das sind 15% halt nicht. Geht alles weg halt nicht und wir haben es so schön gespart. Oder mit der Schönheit. Von dem großen Erweckungsprediger Johann Blumhardt wird einmal erzählt, dass einer seiner Konfirmandin, wunderschöne junge Frau, zu ihm gekommen ist und stellt ihm dann so eine bisschen ja, verdorbene Frage und sagt, Herr Pfarrer, ist es eine Sünde, dass ich so schön bin? Und dann antwortet Blumhardt ganz liebevoll und sagt halt, nein, mein Kindlein, das ist keine Sünde, aber es ist eine Täuschung. Ja klar, war das eine schöne Frau, aber jetzt ist sie schon lange tot. Da bleibt nichts von dem, was ist. Das ist ein Elend. Es gibt nur eins, was bleibt. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn, der sich als Letztes über dem Staub erheben wird. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder nicht nach den irdischen Herrlichkeiten fragen, sondern nach der Herrlichkeit Gottes, nicht nach irdischer Ehre, nicht nach der Schönheit, nicht nach dem Geld, sondern dass wir sagen, die Herrlichkeit des Herrn, dass uns das immer wieder vor Augen ist halt. Denn die bleibt als Letztes und die geht nicht. Und das ist das, was Hiob genau erleben musste. All die irdische Herrlichkeit dahin, es bleibt nichts. Nur mein Löser, der sich als Letztes über dem ganzen Staub erhebt. Wenn alles vergangen ist, bleibt nur er. Und Halleluja, wir haben auch diesen Löser. Bei all der Vergänglichkeit, bei all dem Elend der Endlichkeit, was wir erleben müssen. Wir haben einen Löser und der erhebt sich, der bleibt und wir mit ihm. Und wenn man das weiß, wenn man das tief im Herzen hat, dann hat man eine Sehnsucht da bei ihm zu sein. Wenn man das durch den Heiligen Geist auch nur ansatzweise begriffen hat, was das heißt, es gibt eine Ewigkeit, es gibt ein himmlisches Jerusalem, Freudigkeit für immer, Herrlichkeit des Herrn. Wenn das einem der Heilige Geist über die Schrift offenbart hat, da hat man eine Sehnsucht danach. Davon spricht Hiob hier. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Das ist der fünfte und letzte Punkt. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Der setzt nicht mehr auf sein Geld, der guckt nicht mehr auf seine Familie, der guckt nicht mehr auf seine Gesundheit. Der hat eine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott, eine Sehnsucht, ihn zu sehen. Ich werde ihn sehen, sagt er. Das ist meine Sehnsucht, wenn ich denn dahin gekommen bin. Und da ist er nicht alleine mit. Das ist das, was jeden gläubigen Menschen ausmacht. Wenn du wirklich gläubig bist, da hast du eine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Wir haben eben den Psalm 42 gelesen. Da heißt es mal, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das ist die Sehnsucht zu sagen, bei dem will ich sein. Nicht bei den vergänglichen Dingen dieser Welt. Schön und gut, die dürfen wir nutzen und dürfen Gott dankbar sein für das in dieser Welt. Aber wirklicher Glaube, der hat Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Das ist nicht wirklicher Glaube, wenn du den lebendigen Herrn und Heiland missbrauchst, damit du noch mehr Geld, noch eine höhere Beförderung und noch eine größere Gesundheit hast. Das darfst du ihm alles bringen im Gebet. Aber der wirkliche Glaube zeichnet sich aus durch eine Sehnsucht, die sagt, ich will sein Angesicht schauen. Paulus bringt es mal auf den Punkt und sagt, Sterben ist mein Gewinn. Das ist das Große. Nicht der Lottogewinn, nicht die 95 Jahre bei bester Gesundheit. Sterben ist mein Gewinn. Wenn denn Jesus mein Herr ist, wenn Jesus mein Löser ist. Das ist das Wunderbare halt. Und es tut mir leid, wenn ich euch jetzt so ein bisschen anpredigen muss. Ich bin wieder traurig über den blutleeren Glauben, den manche von uns haben. So ein Glauben, der wirklich Gott nur so auf so eine Wunscherfüllungsmaschine reduziert. Aber so ein blutleerer Glaube, der eben nicht von der Sehnsucht geprägt ist, zu sagen, wann bin ich endlich beim Heiland? Sehnsucht ist ja so etwas, das spürt der liebende Mensch. Wenn du verliebt bist, so als junger Mann, so mit deiner Frau und dann bist du getrennt halt und hast du nur einen Wunsch, zu ihr zurückzukommen, weil du, was weiß ich, im Ausland für 3 Monate bist halt. Das ist Sehnsucht, dass man sagt, ich will bei ihr sein. Sehnsucht ist das, wenn man von der Heimat getrennt ist und sagt, ich will wieder zu Hause sein. Und das passiert im Glauben, dass ich Sehnsucht habe nach dem, den ich liebe. Darum geht es ja im Glauben, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und wenn wir verstanden haben, was er für uns als Löser getan hat, da haben wir Sehnsucht. Das ist ein Kennzeichen lebendigen Glaubens. Sehnsucht nach dem Herrn. Und da haben wir auch Sehnsucht nach diesem Ort, nach dem himmlischen Jerusalem. So schön dein Zuhause ist, dein Wohnzimmer, dein Schlafzimmer, dein Garten, was auch ich immer, dein Wochenendhaus. Das ist doch alles nichts gegen das, was auf uns wartet im himmlischen Jerusalem. Und wenn der Heilige Geist in dir ist, dann wirst du auch diese Sehnsucht haben. Und das ist etwas ganz, 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 ganz Gutes. Die Sehnsucht eben nach dem Löser. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Und ihr dürft euch auf alles freuen, was vor euch liegt. Heute Nachmittag das Mittagessen, der Urlaub, der im Mai ansteht oder was auch immer. Aber bitte, ich wünsche euch allen von ganzem Herzen, dass ihr Sehnsucht habt, wie Hiob. Sehnsucht eben nach dem lebendigen Gott. Eurem Löser, der euch auf euch wartet im himmlischen Jerusalem. Die Sehnsucht nach dem Löser.
Ich habe diese Predigt begonnen, weil ich gesagt habe, ja, die Theologen, die müssen ab und zu mal wissen, dann mit dem Hebräischen, Griechischen oder Lateinischen glänzen in den Predigten. Ich muss jetzt noch einen Nachklapp dazu bringen, zu diesem Wort Goel halt, ne, denn da steht da nicht alleine, da hängt noch ein ganz, ganz kleiner Buchstabe dran, denn das ist so ein Jutta, das heißt mein Erlöser. Nicht nur ein Erlöser, mein Erlöser. Mein Erlöser, davon spricht Hiob hier. Und ich hoffe, dass ihr das alle sagen könnt, dass er sagt, jawohl, ich weiß, dass mein Löser, mein Erlöser lebt. Und ich habe Sehnsucht nach ihm, dass ich eines Tages bei ihm bin. Über meinen Goel, meinen Löser, über die Notwendigkeit eines Lösers, über die Existenz des Lösers, über das Handeln des Lösers, über die Herrlichkeit des Lösers und über die Sehnsucht des Lösers nach dem Löser. Ich lese noch einmal den Predigttext. Ich aber weiß, dass mein Löser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Löser und Erlöser. Amen.